Scott und herzlich willkommen zur neuen Lora München Sendung über das Thema E-Autos, Tesla, BMW und Co. und die neuen Kleinstanbieter aus der Reihe Bayern Mobil – Mobilitätskonzepte für die Zukunft. Chris Oral begrüßt Sie, begrüßt euch, Hörerinnen und Hörer zu Hause. Heute geht es um Elektroautos, deren Umweltfreundlichkeit, Umweltbilanz und Lademöglichkeiten. Laurin Hahn ist der Geschäftsführer und Mitgründer der Firma Sono Motors aus München, die das erste serienmäßige Solarelektroauto der Welt herstellt, welches sich sowohl aus einer Batterie als auch aus sage und schreibe 248 Solarzellen in der gesamten Karosserie speist. Detlef Fischer ist Geschäftsführer des VBEW, des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. Er steht uns Rede und Antwort über die Ladeinfrastruktur für E-Autos in Bayern, den nötigen Ausbau der Stromnetze und die Nachhaltigkeit elektrischer Autos. Franziska Friedrich, Doktorin in Chemie und Forscherin in technisch angewandter Elektrochemie, arbeitet im Bereich Akkumulatoren für Elektroautos. Sie erzählt uns Wichtiges über die Klimafreundlichkeit und Umweltbilanz von Elektroautos. Unter lora924.de gibt es später den Podcast dieser Sendung zum Nachhören und zum Download. U2, Ansa Sauermann und Emmy MacDonald liefern uns dazwischen fetzige Musik. Laurin Hahn von Sono Motors aus München erzählt uns jetzt alles über eines der wohl umweltfreundlichsten E-Autos der Welt, welches seinen Strom zum Fahren zum Teil über Solarzellen in der Karosserie gewinnt.
Hallo zusammen, ich bin der Laurin, einer der Gründer von Sono Motors. Wir versuchen mit dem Sion die Mobilitätswende zu schaffen, und zwar indem wir ein Solar Electric Vehicle, ein SEV, kostengünstig anbieten, für 25.000 Euro, familienfreundlich, ein richtiges Auto mit Solarintegration.
Sie haben das Elektroauto Sion entwickelt, der sich über in die Karosserie eingearbeitete Solarzellen selbst aufladen kann. Wann entstand die Idee dazu und wer war der Impulsgeber für die Entwicklung des Sion?
Die Idee entstand 2012, 2013, als wir uns eigentlich gefragt haben, was können wir gegen die Klimakrise tun? Damals war das große Thema, fossile Energien sind einer der Haupttreiber hinter dem Klimawandel. Unsere Frage war dahinter, warum gibt es eigentlich kein günstiges Elektroauto? Warum gibt es Elektroautos nicht in der breiten Masse? Und da kamen wir auf das Thema Solarintegration, weil für uns so die Frage war, schaffen wir jetzt ein Elektroauto zu entwickeln, das wirklich alltagstauglich ist? Was sich selbstständig wieder auflädt durch die Sonne, was Sharing integriert hat, was Bidirect Solar laden kann und das Ganze zu einem Preis, den sich jeder leisten kann. Und unsere Antwort darauf ist eben der Sion, wo wir genau das erreicht haben.
Herr Hahn, sagen Sie uns die wichtigsten Eckdaten des Sion.
Die wichtigsten Eckdaten des Sion sind 25.000 Euro, 4,5 Meter lang, 5 Sitze, familienfreundlich, großer Kofferraum, Anhängerkupplung, alles das, was man normal von normalen Auto kennt. Die Besonderheit ist aber, Solar in die komplette Karosserie, es lädt sich selbstständig auf um 112 Kilometer im Durchschnitt pro Woche in München. Es hat eine App, ich kann das Fahrzeug über Carsharing, Ridepooling oder Powersharing verleihen oder vermieten. Und ich habe das Thema des Powersharings, wo ich mein Fahrzeug als Stromspeicher auch wieder nutzen kann. Das heißt, ich habe einen mobilen Stromspeicher immer dabei und ich kann überall, wo ich bin, eigentlich Strom davon abzapfen. Zum Beispiel beim Camping, auf der Baustelle, auf meiner Hütte, meiner entlegenen Hütte, wo es keinen Strom gibt.
Das ist praktisch. Das haben, glaube ich, andere Elektroautos nicht unbedingt, oder?
Nee, so das Konzept, so wie wir es haben, gibt es nirgendwo. Und vor allen Dingen zu einem Preis von 25.000 Euro gibt es bisher nicht.
Hat der Sion denn die Prototypphase bereits vollständig verlassen oder ist das Modell noch nicht vollständig serienreif? Also könnte der jetzt theoretisch, wenn die Millionen da wären, sofort gebaut werden oder sind da noch Entwicklungen nötig?
Also er ist noch in der Entwicklungsphase, wir sind noch nicht in Produktion. Die Produktion beginnt im ersten Halbjahr 2023. Wir sind jetzt in einer Bauphase, wo wir die dritte Generation der Prototypen gerade entwickeln und in Auftrag geben. Die zweite Generation ist gerade auf Tour, die kann man schon fahren, die ist fahrbar, die ist auch optisch schon, entspricht schon der Serie. Aber da gibt es eben eine Weiterentwicklungsstufe und die entsteht gerade jetzt in der Entwicklungsphase, in der wir uns befinden.
Im Sion sind über 248 Solarzellen in der Karosserie verbaut. Wie verhält es sich mit Hagelschlag, UV-Strahlung, Ermüdungserscheinungen der Solarzellen nach vielen Jahren und dem Wirkungsgrad der Photovoltaikzellen?
Der Wirkungsgrad der Solarzellen ist bei 21-22%. Also ziemlich effizient und effizienter als das, was ich auf dem Hausdach habe. Damit komme ich auf eine Leistung von 1,2 Kilowatt Peak. Wohlgesagt Peak, weil natürlich das Fahrzeug nicht immer optimal zur Sonne gestellt ist. Trotzdem schaffe ich es damit, eben 112 Kilometer pro Woche im Durchschnitt in München in die Batterie einzuspeisen, was natürlich fantastisch ist, weil der deutsche Durchschnittspendler 112 Kilometer pro Woche pendelt. Das zweite Thema ist die Hagelfestigkeit. Hier gibt es gute Nachrichten, da es ein Polymer ist, also wir eine Technologie entwickelt hat, die auf Polymerbasis, Spritzguss-Polymerbasis basiert, sind diese Module eben besonders hagelfest. Also mehr als das normale Auto, das sofort einen Hagelschaden hat, wird der Sion keinen wesentlichen Hagelschaden nehmen. Und dann das dritte war die UV-Festigkeit. Auch hier ist es so, man beschichtet die Module mit einer speziellen Beschichtung und die ist dann UV-resistent. Also auch da gibt es keine Herausforderung.
Und die Ermüdungserscheinung? Wie lange hält eine Solarzelle?
Ermüdungserscheinung ist ausgelegt auf weit über dem Fahrzeugleben. Das Fahrzeugleben wird auf etwa 10 Jahre in der Entwicklung festgelegt. Meistens lebt ein Auto trotzdem 15 bis 20 Jahre, aber in der Entwicklung wird das so gängig gemacht bei allen Fahrzeugen. Und wir in der Photovoltaik oder in unserem Sonne-Solar-Team rechnen damit, dass das eben weit darüber hinaus leben wird. Es wird sogar so sein, dass die Module danach noch eventuell genutzt werden können oder eben in den Kreislauf zurückgeführt werden, sodass wir sie hier dann im Kreislauf vom Recycling her haben.
Im Moment hat der Sion eine Reichweite von etwa 305 Kilometer, also mit dem einfachen Akku, wenn ich das so recht verstanden habe. Ist es geplant, die Reichweite zu erhöhen oder lässt sich das in dem jetzigen Modell noch nicht realisieren?
Es wird keinen größeren Akku geben. Wir haben ja erst gerade den Akku vergrößert. Ursprünglich hatten wir einen 35 Kilowattstunden Akku, jetzt haben wir einen 54 Kilowattstunden Akku, also eine ordentlich größere Batterie eingebaut. Das Tolle hierbei ist, dass wir eine Batterie jetzt haben, die kein Kobalt hat, die kein Nickel oder Mangan hat. Das heißt, auch hier haben wir nochmal in Sachen Nachhaltigkeit eine Schippe draufgelegt, um das Ganze dann wirklich auch im Kreislauf nachhaltig zu halten.
Könnte der Sion denn ganz ohne Elektrotankstellen auskommen? Also wenn wir jetzt die idealen Bedingungen hätten, Hochsommer, und das Auto würde die ganze Zeit in der Sonne stehen, ginge das?
Ja, unter bestimmten Bedingungen. Und zwar, wenn ich zum Beispiel eine Person bin, die nicht mehr als 5000 Kilometer pro Jahr fährt mit einem Auto, und davon gibt es etwa 30 bis 33 Millionen Menschen in Europa, die unter diese Kategorie fallen, und ich das über das Jahr verteilt mache, dann habe ich mit dem Sion ein Auto, das sich selbstständig wieder auflädt, und zwar sogar mehr auflädt, als ich verfahre. Bin ich der deutsche Durchschnitt, fahre ich 15.000 Kilometer im Jahr, und der Sion lädt sich 5.800 Kilometer pro Jahr selbstständig auf, müsste ich also 2/3 der Zeit trotzdem noch aufladen. Heißt, im Sommer habe ich bis zu 4-mal weniger Laden, im Winter müsste ich dann doch an die Steckdose. Aber es gibt eben diese Idealbedingungen, wenn Leute zum Beispiel anfragen für ein Auto auf Teneriffa oder auf Mallorca, dann sind das diese Paradebeispiele, wo der Sion wahrscheinlich nie wieder geladen werden muss.
LoRa München auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Welche Features hat das sogenannte Infotainment-System mit integrierten Connectivity- und Mobilitätsdiensten?
Also es hat integriert Carsharing, Ride-Pooling und Powersharing. Und unser Hintergedanke ist folgender. Ein Auto steht, leider Gottes, 23 Stunden am Tag nur rum. Und das wollen wir ändern. Eigentlich sind Autos Stehzeuge und keine Fahrzeuge. Und wir wollen aus diesen Stehzeugen endlich wieder Fahrzeuge machen, damit der Raum, der in der Innenstadt ist, auch für mehr genutzt werden kann. Damit wir insgesamt weniger Fahrzeuge auf den Straßen haben, damit wir wieder Platz für die Menschen haben und weniger eine Autostadt sind. Und deswegen integrieren wir diese Features, damit wir jede Autofahrt so gut es geht auslasten.
Erläutern Sie, Herr Hahn, wie Sono Motors nachhaltig produziert. Und ich spiele vor allem auf die Umweltbilanz an.
Wir haben das Ganze hier gegründet, um nachhaltig zu sein. Und deswegen versuchen wir das wirklich in jeder Ecke und Ende auch zu machen. Zum Beispiel produzieren wir mit 100% erneuerbaren Energien in Schweden im alten Saabwerk. Als zweites versuchen wir, kein eigenes neues Werk aufzubauen, sondern wir nutzen bestehende Kapazitäten, also auch hier keine neue Fabrikhalle, die aufgebaut werden muss. Als drittes versuchen wir, auf Lackierung zu verzichten, was etwa 70% der Energie in der Produktion reduziert. Gerade Lackierung ist extrem energieintensiv. Als weiteres haben wir eben komplett Solar in die Außenhaut, was dazu führt, dass etwa ein Drittel im Durchschnitt der Energie wirklich 100% erneuerbar direkt vor Ort erzeugt wird und nicht irgendwie Braunkohle oder Graustrom ins Elektroauto geladen wird. Als weiteres Punkt kompensieren wir alle Emissionen, die wir trotzdem verursachen. Also wir schaffen es natürlich nicht, ein CO2-neutrales Auto zu bauen. Das geht nicht. Immer ein Produkt, egal welcher Art, hat einen CO2-Fußabdruck. Und diesen Fußabdruck errechnen wir und kompensieren wir, sodass der Sion rechnerisch mit 0 Gramm CO2 auf die Straße kommt. Und das ist unser Versprechen an jeden, der einen Sion kauft, weil wir eben wollen, dass das klassische Argument, was draußen rumschwirrt, dass ein Elektroauto ja vielleicht gar nicht grüner sei, dass auf jeden Fall diese Stammtischparole gar nicht erst zum Tragen kommt.
Ja, also diese ganz fetten Teslas oder BMWs oder Renaults, also die ganz dicken E-Autos, ja, haben eine negative Umweltbilanz.
Jedes Produkt hat eine negative Umweltbilanz. Mhm. Also auch dieses Glas hier hat eine negative Umweltbilanz. Mhm. Das Allerbeste, was wir machen können, ist alle zu Fuß gehen. Mhm. Die Realität ist, die Menschheit wird nicht mehr zu Fuß gehen. Dafür ist sie zu bequem und dafür haben wir zu viel Abhängigkeit von diesen Mobilitätsformen. Also was es bedarf, ist eine Lösung, die es schafft, trotzdem so nachhaltig wie möglich zu sein. Das ist der Sion. Der Sion ist die nachhaltigste Form der Elektromobilität, die du kaufen kannst.
Herr Hahn, Sie entwickeln auch Solarmodule zum Nachladen oder Aufrüsten von Elektro- und Hybridbussen, LKWs und elektrischen Leichtfahrzeugen. Sagen Sie uns ein paar Eckdaten dazu.
Ja, also was wir gemerkt haben, ist bei der Entwicklung des Sions, dass das ganze Thema Solarintegration nicht nur in den Sion interessant ist, sondern auch in Busse, Bahn, LKWs, LKW-Anhänger und so weiter. Und daraufhin haben wir angefangen, vor etwa 1,5 Jahren, diese Technologie auch für andere zu entwickeln. Und das Ganze hat ein Momentum gewonnen in den letzten halben Jahr. Und da waren wir eben in der Lage, jetzt mehrere Aufträge auch schon zu unterzeichnen, wo wir Busse, zum Beispiel wirklich öffentliche Nahverkehrsbusse, ausstatten mit Solar und hier dafür sorgen, dass weniger Diesel verbraucht wird oder bei einem Elektrobus direkt in die Batterie speisen.
Die Sono-App, was hat das mit Ride-Pooling und Power-Sharing genau auf sich? Sie hatten die Worte ja vorhin schon mal erwähnt.
Naja, Ride-Pooling ist das Thema, ich fahre alleine zur Arbeit zum Beispiel. Und es sitzt niemand anderes in diesem riesen Auto. Mhm. Und das wollen wir ändern. Ride-Pooling ist das Thema, ich fahre in die Arbeit, gebe das einmal per Klick in der App Bescheid und andere können das sehen in ihrer App und können mit mir fahren.
Das ist die klassische Fahrgemeinschaft.
Fahrgemeinschaft, Mitfahrgelegenheit. Früher der Daumen, heute die App.
Ist doch schon interessant, dass solche alten Ideen dann wieder neu aufgewärmt werden.
Ja, wird dann immer schön in englische Worte verpackt, damit es dann hipper klingt. Aber grundsätzlich, der Gedanke ist einfach, wir haben 700.000 Fahrzeuge allein in München. auf der Straße. Wenn wir die alle ein bisschen besser auslasten würden, bräuchten wir wahrscheinlich nur die Hälfte davon und hätten keine Stauprobleme.
Knapp die Hälfte wie die Einwohner.
Ja, das ist, leider Gottes ist München die autoreichste Stadt in Deutschland. Und dann hätten wir auch keine Verkehrsprobleme, keine Stauprobleme.
Mhm. Und Powersharing?
Powersharing ist das Thema, dass ich eben meine Energie auf Rädern dabei habe. Ich kann auf einer Baustelle die Werkzeuge betreiben. Ich kann beim Camping den Campingkocher betreiben. Mhm. Ich kann aber auch, und das ist das spannende Thema, mein Haus damit speisen, Vehicle to Home. Mhm. Und ich kann das Netz stabilisieren, Vehicle to Grid. Und das sind zwei ganz entscheidende Komponenten für das Thema 100% erneuerbare Energien, was wir dringend brauchen, um die Klimakrise zu bewältigen. Denn 100% erneuerbare Energien bedarf Pufferkapazität. Und Elektroautos haben das Potenzial, diese dezentrale Pufferkapazität darzustellen.
Mit diesem Grid, könnten Sie noch ein paar Worte zu diesem Grid sagen, mit dem NetGrid oder was
Gerne.
Sie gerade erwähnt haben?
Also, vielleicht ein bisschen ausgeholt, warum machen wir das? Wir wollen 100% erneuerbare Energien erreichen, um die Klimakrise zu meistern. Um das zu tun, brauchst du einen Pufferspeicher, um zum Beispiel Sonnenenergie scheint nur am Tag, wird aber in der Nacht gebraucht. Oder Wind ist im Herbst besonders viel, im Frühling besonders wenig.
Die Akkus und vom Sion werden dann der Pufferspeicher.
Genau.
Ach so, und dazu muss der logischerweise dann eingesteckt sein.
Richtig.
Und dann wird es ins Elektrizitätsnetz eingesteckt.
Genau.
Ach so.
Und das nennt man Vehicle to Grid. Und dafür vergütet die Bundesnetzagentur sogar die Pufferspeicher.
Gibt oder gab es Gegenwind seitens der Ölindustrie oder von zentralen Energieversorgern, da der Sion ja eine sehr eigenständige Infrastruktur besitzt? Oder wird das Projekt generell gut aufgenommen?
Nein, wir hatten bis jetzt keinen Gegenwind. Sono Motors hat immer mal wieder Hürden gehabt. Die waren oft finanzieller Art, einfach weil es in Deutschland extrem schwierig ist, ein Tech-Startup aufzubauen, wie man so schön sagt auf Englisch, ein neues Unternehmen zu gründen, was eben im Hardware-Bereich unterwegs ist. Und da haben wir einfach keine Gründerkultur hier in Deutschland, da haben wir keine Risikokultur.
Müssen Sie nach Kalifornien gehen?
Ja, da gibt es andere Orte auf der Welt, wo das, glaube ich, einfacher geht und auch eine andere Mentalität ist. Aber hier in Deutschland mit unserer Sparkassenmentalität ist es extrem schwierig, ein Unternehmen zu gründen. Und diese Hürden haben wir immer wieder gemeistert über die Community. Und zwar, indem wir Crowdfunding gemacht haben. Nicht zuletzt mit unserer größten Crowdfunding-Kampagne, die wir hatten. Und die eine der größten Crowdfunding-Kampagnen in Europa war mit 53 Millionen Euro an Zahlungszusagen.
So
Wahnsinn. Da haben wirklich Tausende von Menschen mitgemacht und haben gesagt, ich will dieses Auto auf der Straße haben und haben angezahlt, haben mitgemacht damals bei der Crowdfunding-Kampagne. Das war in 2019.
Ist auch eine internationale Vermarktung des Sion und anderer Technologien Ihrer Firma geplant?
International ja, also dahingehend, dass wir vor allen Dingen den Sion in ganz Europa verkaufen, was ja international ist. In allen EU-Ländern wird der Sion vertrieben werden. Darüber hinaus schauen wir natürlich auch andere Märkte an, aber erstmal müssen wir hier den Sion auf die Straße bringen, bevor wir da riesige Visionen haben. Ne?
Darum geht es jetzt auch in der letzten Frage. Wenn ich jetzt in 2021 einen Sion reserviere, kann ich den dann auch schon vor 2023 erhalten?
Nein, nicht vor 2023, aber im ersten Halbjahr 2023 wird die Produktion beginnen. Und wenn du heute bestellen würdest, kriegst du ihn noch 2023. Ich würde gerne Menschen da draußen ermutigen, die eine Idee haben, dass sie es tun. Denn der größte Punkt, warum wir immer wieder scheitern und warum wir eine Idee nicht umsetzen, sind wir selber. Und das war auch bei Sono Motors so. Wir sind deswegen so weit gekommen, weil Tausende von Menschen an einer Idee geglaubt haben, sie umgesetzt haben und gemeinsam vorangeschritten sind. Und diese Community, die wir hier aufgebaut haben, die macht uns aus. Die ist der Unterschied und an diese Community richte ich auch den Dank, warum wir heute hier sind.
Detlef Fischer ist Geschäftsführer des VBEW, des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V. in München. Sind überhaupt genügend E-Tankstellen bzw. Ladestationen für die immer mehr werdenden Elektroautos vorhanden? Gibt es genügend regenerativen Strom?
Ja, vielen Dank. Ich bin beim Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft, dem VBEW, beschäftigt und darf dort die Geschäftsstelle leiten. Unser Verband kümmert sich um die Energie- und Wasserversorgung in Bayern. Wir bringen unsere Anliegen in die Politik, Behörden und Öffentlichkeit ein. Des Weiteren informieren wir unsere Mitglieder über Neuerungen im Ordnungsrahmen und bieten dafür auch viele Schulungen an. Und einer unserer derzeitigen Schwerpunkte liegt eben auch bei der Unterstützung des Aufbaus der Elektromobilität. Unser Verband hat ungefähr 400 Mitglieder.
Wie sieht die Strombedarfssituation bezüglich der jetzigen vorhandenen E-Tankstellen, Ladestellen in München bzw. im Landkreis München und in Gesamtbayern aus? Werden da öfters Vollauslastungen oder gegebenenfalls sogar Überlastungen erreicht oder ist da noch Luft nach oben?
Ja, das Thema ist ja momentan erst am Anfang und unser Wirtschaftszweig ist da zunächst mal in erhebliche Vorleistungen gegangen. Die öffentliche Ladeinfrastruktur, wie sie in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, und das hat man ja auch gesehen, die war eigentlich kaum ausgelastet. Also da standen eigentlich kaum Elektroautos an den Ladesäulen. Deswegen waren die auch alle nicht wirtschaftlich zu betreiben. Der Kunde erwartet auch immer, dass der Strompreis an der Ladesäule genauso niedrig ist wie im Haushalt zu Hause. Geht aber nicht. Wie gesagt, da muss dann letztendlich ja die Ladeinfrastruktur noch mitbezahlt werden. Aber jetzt, auch wenn man durch die Stadt fährt, durch München, fällt es einem dann schon auf, dass die Ladesäulen zunehmend stärker ausgelastet sind. Es stehen regelmäßig Fahrzeuge an den Ladesäulen und es wird fleißig geladen. Also die Auslastung nimmt zu, aber von einer Vollauslastung sind wir noch weit entfernt.
Wenn alle E-Tankstellen, die derzeit in München bzw. im Landkreis zur Verfügung stehen, in Anspruch genommen würden, könnte es dann vorkommen, dass in Spitzenlastzeiten die eine oder andere Lademöglichkeit verweigert bzw. kurzzeitig nicht zur Verfügung gestellt werden kann?
Also dieser Fall ist derzeit so wahrscheinlich, wie dass alle Benzin- und Diesel-Zapfsäulen gleichzeitig benutzt werden würden. Also das passiert nicht. Das ist auch genauso wahrscheinlich, wie dass alle Küchenherde gleichzeitig laufen. Das passiert ja auch nicht. Also momentan sind wir da noch wirklich weit entfernt davon. Und der Aufbau der Ladeinfrastruktur, der muss jetzt natürlich auch Schritt halten mit dem Zuwachs an Elektroautos. Aber man muss auch sagen, die öffentliche Ladeinfrastruktur, von der so häufig gesprochen wird, da werden die meisten Ladevorgänge gar nicht stattfinden. Die meisten Ladevorgänge, die finden privat statt, wie zum Beispiel auch hier unten in der Tiefgarage im halböffentlichen Bereich. Da stehen die Autos dann auch den ganzen Arbeitstag über oder zu Hause stehen sie dann eben die ganze Nacht. Und dort können die dann auch mit niedriger Ladeleistung quasi mehrere Stunden geladen werden. Und das wird 80-90% der Ladevorgänge abdecken. Diese Begriffe rationieren und so, das ist immer ein bisschen schwierig. Oder wir konstruieren mal einen Fall. Alle kommen um 18 Uhr nach Hause in die Tiefgarage und wollen ihr Auto aufladen. Und alle bleiben aber bis früh um 6 Uhr letztendlich auch in der Tiefgarage stehen. Also haben wir jetzt 12 Stunden Zeit, die Autos aufzuladen und brauchen nicht alle gleichzeitig um 18 Uhr zu laden, sondern können das verteilen. Und das wird man machen. Man wird letztendlich die Ladevorgänge so verteilen, dass es für die Leute keinen Komfortverlust bedeutet, aber jeder früh dann letztendlich auch sein Auto voll hat und wieder weiterfahren kann. Das kann man jetzt als sanktionieren oder rationieren bezeichnen. Wir sagen dazu Lastmanagement.
Die Bundesregierung plant für die nächsten Jahrzehnte einen massiven Ausbau der Elektrotechnologie bei Automobilen. Ist es Ihnen als VBEW, also dem Verband der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft e.V., in Bayern technisch möglich, konstant mit der Stromnachfrage Schritt zu halten?
Also wir stehen auf alle Fälle vor einer epochalen Herausforderung. Die Staatsregierung hat versprochen, dass Bayern bis 2040 klimaneutral sein soll. Und diese Aufgabe gilt es jetzt nun auch der Bevölkerung zu vermitteln. Um das zu erreichen, müssen wir die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien 6 bis 8 Mal schneller vorantreiben, als wir es heute tun. Und wenn wir das nicht machen, dann gibt es Probleme. Und dann erreichen wir auch nicht das Ziel Klimaneutralität bis 2040. Und wir erreichen auch nicht das Ziel, dass wir alle elektrisch fahren können. Wir müssen uns massiv anstrengen, damit es klappt. Das gilt aber nicht nur für die Elektromobilität, das gilt genauso für den Wärmebedarf unserer Gebäude. Der muss ja auch in den nächsten 20 Jahren von Öl, Erdgas auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Das ist genauso eine große Herausforderung. Das will sagen, wenn wir nichts tun, schaffen wir es nicht. Wir müssen uns ganz extrem anstrengen und dann schaffen wir es.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie bzw. ihr habt die Sendung E-Autos, Tesla, BMW und Co. und die neuen Kleinstanbieter aus der Reihe Bayern Mobil, Mobilitätskonzepte für die Zukunft, eingeschaltet. Weiter geht's mit Detlef Fischer vom VBEW. Sollten bis 2035 oder 2040 alle Fahrzeuge in Deutschland elektrisch fahren, erfordert das Stromimporte, neue Trassen und ein intelligentes Elektrizitätsmanagement. Thema Smart Grids. Sind die jetzigen Ökostromanbieter schon so gut koordiniert, dass alles rund läuft, oder gibt es in seltenen Fällen auch Komplikationen?
Ja, über Smart Grids wird in Deutschland viel gesprochen und wir sagen immer auch ganz gerne auf PowerPoint auch sehr viel gezeichnet. Einiges ist davon auch wirklich auf Weg gebracht. Der offizielle Weg soll ja über sogenannte Smart Meter laufen. Dort sind dann wieder sogenannte Gateways angeschlossen und dieses ganze System muss höchsten IT-Sicherheitsstandards genügen. Und da wird dann natürlich auch manchmal der Amtsschimmel, kommt man einen Schritt voran, wirft es einen am nächsten Tag wieder zwei Schritte zurück. Wir kommen da auf alle Fälle nicht so schnell voran, wie man sich das vorstellt. Und dadurch entstehen natürlich auch so parallele Wege, man könnte ja fast sagen, vielleicht auch illegale Wege, denn dann wird der Ladevorgang eben nicht über das offizielle System gesteuert, über Smart Meter, sondern einfach über Apps, über das Handy. Und da hat natürlich kein Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik drüber geschaut. Also es findet da auch ein gewisser Wildwuchs statt, wenn man es so formulieren möchte. Und bei dem Thema, da ist wirklich noch vieles zu tun und auch einiges im Argen.
Ist es tendenziell sinnvoller und eventuell auch billiger, wenn Elektroauto-Kundinnen und Kunden ihre Fahrzeuge spät abends oder nachts an die E-Ladestation hängen?
Genau, das ist eigentlich das entscheidende Thema. Wir sollten die Elektroautos dann aufladen, wenn eben die Last im Netz gering ist. Und das ist im Grunde in der Nacht. Und da steht eigentlich auch genügend Zeit zur Verfügung, die Autos aufzuladen, sodass jeder am Morgen wieder mit einem vollen Akku losfahren kann. Das ist aber auch nur das eine. Es bietet sich auch an, zum Beispiel um die Mittagszeit, wenn besonders viel Photovoltaikstrom im Netz ist, dass man diesen Strom dann letztendlich nimmt und die Elektroautos damit auflädt. Also es wird beides geben. Man wird versuchen, bei niedriger Last in der Nacht zu laden. Und man wird aber auch versuchen, wenn viel Strom im Netz aus erneuerbaren Energien vorhanden ist, dann letztendlich die Autos zu laden, damit man die Photovoltaikanlagen beispielsweise nicht abregeln muss. Das ist eine große IT-technische Aufgabe und an der wird fleißig gearbeitet.
Brauchen wir noch mehr Stromtrassen und Erdkabel in Bayern, um die zukünftige Stromversorgung in Bayern stabil zu sichern? Oder reichen die bestehenden Trassen und Erdkabel?
Zunächst mal ist es so, dass die Energiewende fossile Energieträger wie Kohle, Öl, und natürlich auch die Kernkraft verdrängt. Die sind nicht mehr da. Das führt zwangsläufig dazu, dass wir einen höheren Strombedarf haben werden als wie heute, weil unsere Gesellschaft einfach hungrig nach Energie ist. Also wir gehen davon aus, dass insgesamt der Energieverbrauch schon niedriger wird, aber der Stromverbrauch steigen wird. Wir haben in Bayern in den letzten Jahren viele große Kraftwerke abgeschaltet, insbesondere die Kernkraftwerke. Das heißt, wir sind von einem Land, das sich selbst versorgen konnte mit Strom, zu einem Stromimportland geworden. Und Import von Strom geht nur über Leitungen. Und unser Netz war dafür bislang nicht ausgelegt. Also brauchen wir aus dem Grund, dass wir viel mehr Strom importieren werden als früher, brauchen wir neue Leitungen. Es kommt aber noch was weiteres dazu. Früher wurde der Strom dort erzeugt, wo er auch verbraucht wurde. In München beispielsweise stehen immer noch große Kraftwerke und die versorgen die Stadt. Diese Kraftwerke gehen aber sukzessive auch aus dem Netz raus. Und der Strom wird auf dem Land erzeugt. Ähnlich wie die Kartoffeln auf dem Land angebaut werden und in die Stadt gefahren werden. Und die Stadt ist zukünftig darauf angewiesen, dass der Strom vom Land in die Stadt transportiert wird. Und das geht auch über Stromleitungen. Also summa summarum, ja, eindeutig, wir brauchen mehr Stromleitungen. Sowohl große Stromtrassen als auch kleinere Stromleitungen, die den Strom einfach von den Photovoltaikanlagen, von den Windkraftanlagen zu den Verbrauchspunkten transportieren. Und unsere Staatsregierung verfolgt ja sogar das aus meiner Sicht recht ulkige Ziel, dass die Stromerzeugungsanlagen relativ weit weg sein sollen von den Verbrauchsorten. Eine Windkraftanlage darf man nicht sehen, eine Photovoltaikanlage soll man nicht sehen. Und auch das erhöht natürlich den Stromtransportbedarf, weil die Anlagen dann eben nicht in urbanen Bereichen stehen und auch die Verluste.
Herr Fischer, schildern Sie uns kurz die prozentualen Anteile des Strommix in Bayern. Das ist einfach nur so kurze Prozentzahlen.
Also über das Jahr gesehen, im Jahressaldo, produzieren wir in Bayern mittlerweile etwa knapp die Hälfte unseres Strombedarfes aus heimischen erneuerbaren Energien. Ist schon ganz schön viel. Wasserkraft und Photovoltaik decken da jeweils 15%. Biomasse ungefähr 10% und die Windkraft ungefähr 5%. Und dann kommen derzeit noch ungefähr 30% des Stromes aus Kernkraft. Damit ist aber spätestens Ende 2022 Schluss und ungefähr 10% der Strommenge wird aus Erdgas produziert. Und den Rest letztendlich, den importieren wir. Und der Importanteil, der wird auch im Jahressaldo größer werden, weil wir die Kernkraft nicht so schnell aus erneuerbaren Energien ersetzen werden können.
Muss in Spitzenlastzeiten auch Strom von außerhalb Bayerns angefordert bzw. importiert werden? Und wird das mit den voraussichtlich massiv zunehmenden E-Autos in Deutschland zum Problem?
Wir müssen zukünftig immer dann Strom importieren, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Also und das ist nicht nur zur Spitzenlastzeit der Fall, sondern insbesondere natürlich auch im Winter. Im Winter ist die Photovoltaik, steht sie kaum zur Verfügung. Windenergie in Bayern haben wir auch nicht so viel. Also im Winter werden wir sehr viel Strom importieren müssen und damit auch darauf vertrauen müssen, dass andere dann den Strom für uns produzieren. Das ist so lange, wie gesagt, kein Problem, solange wir das Netz entsprechend ausbauen, importieren können und natürlich auch den Strom speichern können. Also wir müssen zunehmend uns überlegen, wie können wir uns für solche Zeiten absichern, in denen eben nicht genügend eigener Strom vorhanden ist. Und da werden wir am Stromspeichern nach meiner Überzeugung nicht vorbeikommen. Und nur wenn wir es schaffen, die eigene Stromerzeugung und den Import so entsprechend hochzufahren, dass unser Bedarf immer gedeckt wird, dann werden wir keine Probleme kriegen. Technisch ist das alles möglich. Wenn wir das aber nicht hinkriegen. Und wenn wir weiter in dem Tempo voranschreiten, wie wir es derzeit tun und im Grunde einfach auch immer mehr abschalten als zubauen, dann wird unsere Gesellschaft ein Problem bekommen.
Wenn alle Kraftfahrzeuge, Lastkraftwagen und Motorräder in Bayern vollständig auf elektrisch umgestellt würden, also zu 100%, wie viel Prozent zusätzlichen Strom bräuchten wir dann im Vergleich zu jetzt? Kann man das so einschätzen?
Kann man machen, ja. Also wir haben jetzt derzeit einen Jahresstrombedarf in Bayern von ungefähr 80 Terawattstunden. Und würde man den heutigen Straßenverkehr komplett auf Strom umstellen, dann würde es den heutigen Strombedarf, also diese 80 Terawattstunden, um 40% erhöhen. Also wir kämen dann so auf rund 110 Terawattstunden. Das ist schon viel. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass dann die 3- bis 4-fache Energiemenge an Diesel und Benzin wegfallen würde, weil eben ein Elektroauto eben 3- bis 4-mal effizienter mit der Energie umgeht als ein Benzinauto. Mein Elektroauto beispielsweise verbraucht 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das entspricht einem Spritverbrauch von 1,8 Liter.
Fällt mir noch gerade was ein. Also der Ottomotor hat ja einen Wirkungsgrad von 25%. Der durchschnittliche Wirkungsgrad eines Elektroautos, wie viel Prozent hat er ungefähr?
Da kommen Sie zwischen 80% und 90%.
Das ist doch so viel.
Genau, 80-90%. Problem ist natürlich in Anführungszeichen das Heizen, also gerade im Winter. Im Sommer das Kühlen nicht so sehr, weil es geht über Wärmepumpen, eigentlich sehr effizient. Und Sie müssen halt eben den Heizstrombedarf im Winter beim Elektroauto auch aus der Batterie decken. Damit ist halt auch ein Stromverbrauch verbunden.
Gibt es Zahlen, wie viele Tonnen CO2 in Bayern eingespart würden, gesetzt den Fall, alle Fahrzeuge würden elektrisch betrieben?
Ja, also wenn alle Benzinfahrzeuge schon mal mit Ökostrom fahren würden, dann würden wir 9 Millionen Tonnen an CO2 jedes Jahr einsparen. Wenn die Dieselfahrzeuge noch dazu kämen, dann nochmal 18 Millionen Tonnen CO2. Und es sind dann in der Summe immerhin 35% des gesamten CO2-Ausstoßes in Bayern.
Doch so viel.
Ja, also der Verkehr dominiert in Bayern den CO2-Ausstoß eigentlich schon immer, weil wir ja auch durch die Kernkraftwerke die ganze Zeit eine CO2-arme Stromerzeugung hatten und der Verkehr halt rein fossil betrieben wird. Und wenn wir den Verkehr auf erneuerbare Energien umstellen, dann haben wir schon viel gewonnen.
LoRa München auf der 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4 im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Franziska Friedrich ist promovierte Chemikerin und arbeitet im Bereich Batterieforschung für Elektroautos. Sie ist Ehrenmitglied bei den Scientists for Future. Hier nun alles über die Klimafreundlichkeit und Umweltbilanz von Elektroautos sowie Hybridautos.
Um zu beantworten, wie klimafreundlich Elektroautos sind, muss man zwei Teilaspekte betrachten. Einmal die Produktion der Batterie und einmal den Betrieb des Fahrzeugs, also das Laden meines Elektrofahrzeugs.
Wie wirken sich die CO2-Emissionen in Verbindung mit der Herstellung der Batterie auf die Klimabilanz des E-Autos aus?
Hier spricht man vom sogenannten CO2-Rucksack, denn natürlich ist die Herstellung der Batterie, die ich dann ins Elektrofahrzeug einbaue, mit CO2-Emissionen verbunden. Und diese CO2-Emissionen sind 70-130% höher als die CO2-Emissionen, die ich bei der Herstellung eines normalen Verbrennungsfahrzeugs habe. Das bedeutet, mein Elektrofahrzeug, wenn ich das jetzt frisch kaufe, hat erstmal eine schlechtere Klimabilanz als ein neu gekauftes Verbrennungsfahrzeug. Diese CO2-Emissionen sind ein bisschen auch abhängig vom Strommix, den die Fabrik eben hier bezieht, die die Batterie herstellt. Wenn wir jetzt den normalen deutschen Strommix nehmen, sind es etwa 100 Kilo CO2 pro Kilowattstunde Batterie. Natürlich wird der umso besser, je mehr erneuerbare Energien ich verwende. Das heißt zum Beispiel bei 80% erneuerbaren Energien würden nur noch 60 Kilo CO2 pro Kilowattstunde Batterie bei der Produktion frei werden.
Und wie ist jetzt die CO2-Bilanz eines E-Autos beim Fahren?
beim Fahren, und das ist jetzt der wichtige Punkt, ist die CO2-Bilanz eines Elektrofahrzeugs besser als die eines Verbrennungsfahrzeugs. Hängt aber natürlich auch wieder mit dem Strommix zusammen, mit dem ich meine Batterie, also mein Elektroauto, lade. Beim heutigen deutschen Strommix sind wir ungefähr um einen Faktor 2 besser in der CO2-Bilanz im Vergleich zu einem gleich großen Verbrennungsfahrzeug. Und hier gilt wieder, je mehr erneuerbare Energien ich benutze, also zum Beispiel bei 80%, wären wir sogar um einen Faktor 14 besser im Vergleich zu einem Verbrennungsfahrzeug. Und optimal, das wäre natürlich der Traum, wäre, wenn man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat und sein Elektrofahrzeug nur darüber lädt, dann wäre es natürlich viel, viel besser als ein Verbrennungsfahrzeug.
Das heißt also, dass ein E-Auto unterm Strich eine bessere CO2-Bilanz hat als ein Verbrenner.
Genau. Und hier spricht man auch vom Break-Even-Point. Das ist der Punkt, der beschreibt, wie viel Kilometer muss ich mit meinem Elektroauto fahren, bis es klimafreundlicher wird als ein vergleichbares Verbrennungsfahrzeug. Eine Beispielrechnung mal für ein Mittelklasse-Auto, so groß, sagen wir mal, wie ein VW Caddy, mit einer 52 Kilowattstunden Batterie. Wenn die Batterie in China, sagen wir, mit Kohlestrom erzeugt worden ist, muss ich relativ viele Kilometer fahren, bis die Klimabilanz meines Elektrofahrzeugs besser wird als ein Verbrenner. Ich muss 59.000 Kilometer fahren, bis dieser Punkt erreicht ist. Wenn ich die Batterie allerdings in Deutschland hergestellt habe, was ja unser Ziel ist, mit 80% erneuerbaren Energien, dann müsste ich nur noch 22.000 Kilometer fahren, was natürlich viel weniger ist. Und ab diesem Punkt ist mein Elektroauto dann für den Rest seiner Lebensdauer klimafreundlicher als ein Verbrennungsfahrzeug.
Wie sieht es jetzt mit dem Thema Ressourcen aus? Hier hört man ja immer wieder, dass für die Herstellung der Batterien nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen.
Stimmt so nicht. Die kritischen Ressourcen bei der Batterieherstellung sind auf jeden Fall Lithium, Kobalt, aber auch die Metalle Mangan, Nickel und Graphit. Die aktuell bekannten Vorkommen an diesen Ressourcen sind heute schon mehr als doppelt so viel, wie ich brauche, um für die ganze Welt Elektroautos herzustellen. Trotzdem ist Recycling natürlich ein wichtiges Thema. Zum Beispiel Nickel und Kobalt könnten zum Großteil aus gesammelten Batterien wieder zurückgewonnen werden. Und ein solcher geschlossener Stoffkreislauf mit Recycling ist natürlich auch entscheidend für die Nachhaltigkeit von Batterien und damit von den Elektroautos.
Dann wird in der öffentlichen Diskussion oft darüber gesprochen, dass die benötigten Ressourcen unter problematischen Bedingungen abgebaut werden.
Ja, das stimmt. Bei Kobalt ist es so, dass mehr als die Hälfte aus dem Kongo kommt. Und hier ist natürlich in den Medien die Kinderarbeit sehr präsent. Man muss aber sagen, dass der Großteil der Minen im Kongo staatlich sind, ordentlich überwacht werden. Und dort etwa 15-20% aus dem Kleinbergbau kommen. Und der ist eben problematisch. Stattdessen brauchen wir eine Verbesserung der Bedingungen vor Ort. Das könnte zum Beispiel durch Kontrollmechanismen verwirklicht werden und die Einführung einer Sorgfaltspflicht für die Unternehmen, die das Kobalt eben beziehen, dass sie dafür sorgen, dass die sozialen und ökologischen Missstände entlang ihrer Wertschöpfungskette einen gewissen Mindeststandard erfüllen müssen und damit eben diese Missstände bekämpft werden. Und aus der Forschung kann ich jetzt nur berichten, dass tatsächlich der Kobaltanteil in Zukunft in den Batterien weiter und weiter verringert wird, weil hier noch deutliche Fortschritte in der Forschung in den nächsten Jahren zu erwarten sind. Vor allem in Südamerika, so wie du gesagt hast, ist das problematisch, weil dort durch den Lithiumabbau das Grundwasser abgesenkt wird und auch zum Teil sehr wenig Rücksicht auf die indigene Bevölkerung genommen wird. Aber nur, dass man es mal einordnen kann, mehr als die Hälfte des Lithiums wird in Australien aus dem normalen Bergbau gewonnen. Und was ich auch ganz interessant finde, in Deutschland und Österreich gibt es auch Lithiumvorkommen. Da wird im Moment noch geforscht. Aber theoretisch könnte man mit dem Lithiumvorkommen, was in Europa bekannt ist, alle Fahrzeuge, die es in Europa gibt, durch Elektroautos ersetzen. Was mir wichtig wäre, ist, dass man für die Einordnung dieser Debatte mal eine Perspektive oder ein Gefühl für die Masse an Ressourcen bekommt. Wenn ich jetzt vergleiche, wie viel Öl ich brauche, damit in Deutschland ein Jahr lang alle PKWs fahren können. Da brauche ich 66 Millionen Tonnen Öl pro Jahr. Und diese Zahl kann ich jetzt einfach mal, diese Masse kann ich mal vergleichen, wenn ich jetzt rein hypothetisch alle Fahrzeuge, die es in Deutschland gibt, das sind 48 Millionen, elektrifizieren würde. Das heißt, in jedes Fahrzeug, was es gibt, möchte ich eine 60 Kilowattstunden Batterie einbauen. Wie viele Ressourcen bräuchte ich dann? Graphit, Lithium, Kobalt und so weiter. Da bräuchte ich 9 Millionen Tonnen.
Dann wenden wir uns mal der Zukunft zu. Nehmen wir an, wir wären jetzt im Jahr 2030 und hätten es geschafft, unsere Mobilität klimafreundlich zu gestalten.
Also hier wird oft von diesen drei Vs gesprochen. Verbessern, vermeiden, verlagern. Verbessern ist das Erste. Wir hätten eine nachhaltigere Fortbewegung. Das heißt, Elektroautos statt Verbrennungsfahrzeuge im individuellen Personenverkehr. Beim Lastverkehr, wo ich eine große Reichweite brauche und oft auch kurze Zeiten zum Auftanken notwendig sind, sehe ich hier eher Brennstoffzellenfahrzeuge, also für LKWs, die dann Wasserstoff tanken, der optimalerweise aus der Elektrolyse von Wasser kommt. Für beide diese Techniken ist wichtig, dass wir die Energiewende in Deutschland schaffen. Vermeiden bedeutet, wir sollten uns bemühen, einen geringen Rohstoff- und Energieverbrauch zu haben in unserem Lebensstil allgemein, aber natürlich auch in unserem Mobilitätsverhalten. Verlagern bedeutet, wir müssen einen Wechsel vom privaten Pkw hin zu kollektiven Verkehrsmitteln schaffen. Das bedeutet den Verkehr von der Straße auf die Schiene. Wenn man jetzt zum Beispiel dieselbe Strecke mit der Bahn anstatt mit seinem eigenen Auto fährt, dann verringert man die CO2-Emissionen pro Person um weniger als die Hälfte. Was wir zum Beispiel auf jeden Fall bräuchten, ist ein konkretes Ausstiegsdatum für Verbrenner. Hier ist jetzt aber wichtig, dass wir bedenken, wenn ich ein Verbrennungsfahrzeug heute kaufe, dann läuft es ja auch noch im Schnitt 10 Jahre. Eine andere Option, die wir haben, ist die Einführung eines ordentlichen Bonus-Malus-Systems, der also auf der einen Seite Anreize für den Kauf von batterieelektrischen Fahrzeugen gibt und auf der anderen Seite hohe Abgaben bei Verbrennungsfahrzeugen vorsieht. Dann natürlich brauchen wir auch einen Ausbau in der Ladeinfrastruktur.
Hybridauto, wie ordnest du das ein?
Ich sehe das sehr kritisch, denn oft handelt es sich bei diesen Hybridfahrzeugen um ganz schöne Mogelpackungen. Eine Studie hat kürzlich erst gezeigt, dass die realen CO2-Emissionen von Plug-in-Hybriden mehr als doppelt so hoch sind als die offiziellen Werte, die wir vom Hersteller bekommen. Also liegt zum einen daran, dass die Reichweite der eingebauten Batterien häufig sehr klein ist, also viel zu kurz, sodass man vorwiegend dann doch mit dem Verbrennungsmotor fährt. Es liegt auch zum Teil daran, dass die Fahrer ihre Batterien viel zu selten laden. Und wenn natürlich die Batterien immer leer sind, dann fahre ich eigentlich mit einem normalen Verbrennungsmotor, der halt noch die Batterie mit rumschleppt.
Das war die Lora München Radiosendung über das Thema E-Autos, Tesla, BMW und Co. und die neuen Kleinstanbieter aus der Reihe Bayern Mobil, Mobilitätskonzepte für die Zukunft auf Lora München 92,4. Es sprachen Laurin Hahn von Solo Motors, Detlef Fischer vom VBEW sowie Franziska Friedrich von den Scientists for Future. Auf meiner Webseite chrisurey.com gibt es kapitalismuskritisches, frauenrechtlerisches und künstlerisches in allen Facetten. Mitarbeiten unseren Sender Lora München ist jederzeit willkommen, auch in Corona-Zeiten. Bitte schaut für weitere Infos auf lora924.de vorbei. Am Mikrofon verabschiedet sich ganz herzlich Chris Urey.